Ich glaube, gerade jetzt in dieser zunehmend individualisierteren Gesellschaft, wo sich doch jeder selbst der Nächste ist oder vielleicht auch über die Corona-Zeit zu viel Zeit vorm Bildschirm verbracht hat und dadurch gewisse soziale Kompetenzen nicht erlernen konnte. Ich glaube, genau jetzt ist es richtig, in diesen Gemeinschaften zu spüren, wie kann ich selber als Kind oder als Mensch mich einbringen? Wo profitiere ich von der Gemeinschaft? Wie kann ich daran wachsen? Und das ist auf jeden Fall ein Gewinn.
Er ist ein Stimmenjunkie. Er lauscht. Hörspiel, Radio, Gesang, Lesung. Es menschelt gehörig in seinem Podcast Fette Stimmen, bei dem der Mensch hinter der Stimme und die Stimme hinter dem Menschen zu Wort kommen.
Mein heutiger Gast bei Fette Stimmen ist Ludwig Böhme. Hallo Ludwig.
Hallo.
Ludwig ist zurzeit Chorleiter des Winsbacher Knabenchores. Über dieses Amt werde ich mit ihm sprechen, aber natürlich interessiert mich immer, wie kommt es zu dieser Position? Was hat den Menschen geprägt? Wie war die Entwicklung? Ludwig, du bist in Leipzig aufgewachsen und warst Mitglied des Thomaner-Chores. Haben dich deine Eltern dort, ich sag mal salopp, hingetrieben oder war das dein eigener Wunsch?
Meine Familie ist ja nach Leipzig gezogen, weil mein Vater die Stelle des Thomas-Organisten gekriegt hat. Das war 1986 und insofern waren wir familiär sehr dicht am Thomaner Chor dran. Wir lebten damals auch im Thomaskirchhof, also direkt neben der Thomaskirche. Und das war im Prinzip schon Gesetz, dass die Kinder des Thomas-Organisten, beides Jungs, mal Thomaner werden würden. Und ich habe das für mich tatsächlich auch so angenommen und auch als logische Konsequenz betrachtet und musste das nie hinterfragen, weil ich tatsächlich schon als kleiner Junge große Affinität zu klassischer Musik hatte und insofern war das dann eine Selbstverständlichkeit. Vielleicht hat es mir insofern genützt, weil ich zu meiner Aufnahmeprüfung in den Thomaner Chor wahnsinnig erkältet war, also überhaupt nicht so schön singen konnte, wie ich es eigentlich konnte und trotzdem genommen wurde. Also vielleicht war da ein bisschen Vitamin B im Spiel, aber ich glaube, der Thomaner Chor hat es nicht bereut.
Du meinst, sie hätten dich nicht genommen, also sie hätten andere Kandidaten vielleicht nicht genommen?
Ich weiß es nicht und ich merke ja jetzt, wenn ich selber Eignungsprüfungen für unsere Winsbacher Jungs abnehme, wie schnell man merkt, ob ein Kind musikalisch ist oder nicht. Also wir brauchen ja bei Chorknaben ein stimmliches Potenzial, aber auch ein musikalisches Grundverständnis und eine Persönlichkeit, die sich in eine Chorgemeinschaft gut eingliedern kann und da im sozialen Miteinander auch gut funktioniert und eine Musikalität erkennt man ganz schnell. Und ich hoffe, das war bei mir damals auch der Fall.
Das heißt, du kannst eigene Erfahrungen aus deiner eigenen Knabenchorzeit natürlich jetzt in das aktuelle Amt als Leiter des Winsbacher Knabenchores einbringen. Das ist natürlich ein enormer Vorteil.
Tatsächlich spüre ich dieser eigenen Knabenchor-Vergangenheit auch deutlich intensiver nach, als ich das während meiner Zeit als freiberuflicher Musiker oder Student getan habe. Also sozusagen die Kindheit holt mich ein Stück weit wieder ein und das nützt mir natürlich unheimlich viel in meiner jetzigen Arbeit.
Der Thomaner Chor ist ein Internatschor. Hast du das als angenehm empfunden, mit Gleichgesinnten wirklich 5 Tage die Woche, 24 Stunden zusammen zu sein?
Eindeutig ja. Also ich hatte auch nie Heimweh. Ich war immer gern zu Hause und ich habe die Zeit zu Hause, heute sagt man Quality Time. Ja. Also es kommt nicht auf die Menge an, sondern auf die Qualität. Die Familie hat sich aufeinander gefreut. Wir haben die Zeit sehr gewertschätzt und deswegen auch sehr gepflegt. Und ich sage mal, ein weiterer Vorteil ist, dass man vielleicht so den ein oder anderen Konflikt mit einem Jugendlichen, den Eltern so haben, nicht unbedingt hatte, also Stichwort Ausgehzeiten abends. Das heißt, das hat der Familienharmonie eigentlich auch noch genützt. Und ich war immer gern in Gruppen, habe immer es genossen, Zeit mit Freunden zu verbringen und deswegen war das tatsächlich für mich die genau richtige Entscheidung, im Internat groß zu werden. Ich habe das vom ersten bis zum letzten Tag gern gehabt.
Zumal mein Eindruck gerade beim Thomanerchor ist immer, dass da ja auch so ein bisschen Familie gelebt wird, nicht? Die Älteren kümmern sich um die Jüngeren. Ihr habt da so ein Stubenprinzip da gehabt.
Ja, im Thomanerchor war es so, dass sozusagen die Älteren Verantwortung für die Jüngeren übernehmen sollten, was sie in unterschiedlicher Qualität auch getan haben. In Winsbach ist es eher altershomogen organisiert, das sind die Klassen in einzelnen Häusern untergebracht und da wird sozusagen eher die Klassengemeinschaft in Häusern gefördert. Aber es ist eigentlich auch egal, welches System man nimmt. Also die Gemeinschaft, die soziale Gemeinschaft ist es, die einen prägt, an der man wächst, die einen auch vor Herausforderungen stellt. Und ich glaube, gerade jetzt in dieser zunehmend individualisierteren Gesellschaft, wo sich doch jeder selbst der Nächste ist oder vielleicht auch über die Corona-Zeit zu viel Zeit vorm Bildschirm verbracht hat und dadurch gewisse soziale Kompetenzen nicht erlernen konnte. Ich glaube, genau jetzt ist es richtig, in diesen Gemeinschaften zu spüren, wie kann ich selber als Kind oder als Mensch mich einbringen? Wo profitiere ich von der Gemeinschaft? Wie kann ich daran wachsen? Und das ist auf jeden Fall ein Gewinn, bin ich ganz fest davon überzeugt.
Ja, war denn für dich klar, dass du einen musikalischen Weg dann einschlagen wirst? Wann hat sich das bei dir herauskristallisiert, dass du der Musik auch über die Knabenchorzeit treu bleiben wirst?
Also ich glaube, insgeheim wusste ich es immer, dass ich Musik machen möchte, aber ich musste den Beweis noch erbringen. Deswegen habe ich nach meinem Abitur gesagt, jetzt mache ich erstmal. Also wir mussten ja damals zur Bundeswehr oder Zivildienst machen und ich habe natürlich den Weg des Zivildienstes gewählt, weil mir Waffen durchaus zuwider sind und habe mir dieses Jahr Zeit gegeben, um mal zu sehen, wo will ich hin. Also mit dem Abitur hatte ich auch viele andere Möglichkeiten und während dieses einen Jahres, was ich als ausgesprochen lehrreich empfunden habe. Also ich habe in einem mobilen sozialen Hilfsdienst gearbeitet und Altenbetreuung und Altenpflege gemacht, was ein tolles Jahr war. Aber während dieses musikfernen Jahres wurde mir relativ schnell klar, nein, ohne Musik geht's nicht. Und deswegen habe ich dann mich auch sehr klar für einen musikalischen Lebensweg entscheiden können.
Mhm. Welche Stimmlage hast du als Knabe gesungen?
Also als Knabenstimme bin ich im ersten Sopran gestartet. Dann bin ich nach einem halben Jahr in den zweiten Sopran gegangen. Später war ich im zweiten Alt. Dann war im ersten Alt Mangel. Dann war ich im ersten Alt und dann bin ich wieder zurück in den zweiten Alt gegangen. Auch letztendlich immer so aus gewissen Notwendigkeiten heraus, da wo Bedarf war. Und da war ich sozusagen mit meiner ganz schnellen Auffassungsgabe auch einer, der sich schnell in eine neue Stimmgruppe reinsingen konnte und schnell gelernt hat, war ich da irgendwie so als Joker innerhalb der Knabenstimmen. Was toll war, ja, auch eine Bachmotette in allen vier Knabenstimmen mal gesungen zu haben. Nach dem Stimmbruch ging es dann eindimensional dazu. Da bin ich dann gleich im ersten Bass gelandet und dort auch geblieben und auch eigentlich meinen ganzen sängerischen Lebensweg immer Bariton geblieben.
Wie hast du deinen Stimmwechsel selbst, also Stimmbruch, Stimmwechsel wahrgenommen? War das für dich eine Delle? War das ein Knick, irgendwie nicht mehr eine funktionierende Stimme zu haben in dem Moment?
Nein, eigentlich nicht. Die Dynamik einer Knabenchorkarriere ist ja die, dass man in dem Knabenchor beginnt zu singen und noch eine Kinderstimme hat, die sich beginnt auszubilden. Und der eigentlich spezifische Klang einer Knabenstimme, der kommt ja vor allen Dingen im letzten Jahr vor dem Stimmbruch. Mhm. Also da wird die Stimme schwer, kriegt ihr eigenes Timbre. Da gehört man dann vor allen Dingen auch zu den Leistungsträgern im Knabenchor, kann den Klang entscheidend mitprägen und ist unheimlich gefragt. Also auch unsere Winsbacher Jungs, wenn sie kurz vorm Stimmbruch stehen, sind es die wichtigen Soprane und Alti, die von denen auch sehr viel verlangt wird. Und dann kommt letztendlich auch mit der körperlichen Umbauphase der Pubertät so ein ganz natürliches Verlangen, jetzt auch erstmal eine Pause zu haben. Mhm. Und da kommt diese Mutantenzeit eigentlich ganz, ganz gelegen. Und da hat man mal einen entschlackten Terminkalender, kann sich mal ein bisschen auf seinen persönlichen Umbau konzentrieren. Und dann fängt man als Männerstimme wieder an. Die Stimme klingt noch jugendlich. Und dann beginnt nochmal, ich sag mal, die zweite Karriere im Chor, ja, wo dann je nachdem, wenn dann das Abitur näher rückt, wie dann auch die Stimme reift und wie man da auch wieder an Erfahrung im Männerchor sammelt, die Stimme schöner klingt und man am Ende wieder in der Top-Besetzung dann mit dabei ist.
Ich stelle mir das trotz allem schwierig vor, gerade wenn man zu den führenden Stimmen als Knabe zählte und wichtig war und eine Bedeutung, weil man irgendwie immer zur Reisemannschaft gehörte und so. Und plötzlich ist das vorbei. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man da Juhu schreit und sagt, toll, jetzt habe ich Zeit für anderes, sondern da fehlt doch vielleicht auch was.
Ja, das ist natürlich individuell. Ja, und natürlich steht auch die Frage, wenn ich eine wichtige und gute Knabenstimme war, werde ich auch eine solche Männerstimme sein können. Ja, und das kann einem keiner beantworten. Und da sehe ich jetzt bei den Winsbachern und kenne es auch aus meiner eigenen Thomaner Vergangenheit, dass nicht jeder Knabensolist auch mal ein Männersolist wird. Oder es kann aber im Umkehrschluss auch genauso passieren, dass eine relativ blasse Knabenstimme mal zu einer sehr tragfähigen und schönen solistischen Männerstimme wird. Also das ist sehr individuell. Und da spielt natürlich auch die psychische Gesundheit eine große Rolle, auch die Betreuung, dass man das als Chorleiter, als Eltern, als Erzieher auch gut mitsteuert, zu gucken, dass zum einen das Selbstbewusstsein nicht überbordet, wenn man als Knabenstimme was leistet, sondern dass man das in einem gesunden Maß hält und dass man auf der anderen Seite aber auch stützt und verhindert, dass Jungs da in ein mentales Loch fallen.
Mhm. Du hast ja während deiner Thomaner-Zeit auch einige musikalische Positionen inne gehabt, wenn ich richtig informiert bin. Du hast den Thomas Kantor, also den Leiter des Thomaner-Chores, als Assistent zur Seite gestanden. Welche Aufgaben hattest du dann da?
Also das fing an mit dem Amt des Chorpräfekten. Das waren Chorpräfekten, waren welche aus der Gemeinschaft der Thomaner, die Registerproben mitgemacht haben, die am Wochenende auch mal ein Stück dirigieren konnten, auf Reisen auch mal dirigieren konnten. Georg Christoph Biller hat uns da auch viel Vertrauen geschenkt und deswegen hatte ich schon das Glück, mit 17 und 18 Jahren den Thomaner-Chor zu dirigieren. Die Assistenz beim Thomaner-Chor, das ist tatsächlich ein Amt, was ich erst nach meiner Zeit, also so um 1999, 2000 herum rausgebildet hat. Heute haben alle Knabenchöre musikalische Assistenten und das sind zumeist auch volle oder fast volle Stellen. Das gab es damals nicht. Das wurde aus dem Kreise der Jungs gemacht und bei mir war es dann später studienbegleitend. Als ich Chorleitung studiert habe, habe ich dann Registerproben, auch meine Motette dirigiert und bin so irgendwie dem Chor noch ein Stück weit treu geblieben, aber nur bis zu einem gewissen Punkt, nämlich dem, als ich dann meinen eigenen Chor gekriegt habe und quasi künstlerisch auch versucht habe, da meinen eigenen Weg zu gehen.
Dass da vielleicht doch schon der Samen gesät wurde, dann Chorleitung zu studieren, auch wenn das Jahr Zivildienst dazwischen war.
Es gab noch einen Zwischenschritt, weil das Interesse, etwas Neues auszuprobieren, auch länger vorhielt. Deswegen habe ich mich während dieser Zivildienstzeit dazu entschieden, Kapellmeisteraufnahmeprüfung zu machen und Orchesterdirigieren zu studieren, um einfach mal was Neues kennenzulernen. Und dann Chor habe ich jetzt so lange gehabt, jetzt gucke ich mal in Orchester. Und das habe ich gemacht, habe ich auch 2 Semester Orchesterleitung in Leipzig studiert und habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass zum einen das Genre Oper für mich irgendwie ein Stück weit fremd blieb und zum anderen auch diese Maschinerie, die sehr nah am Klavier ist, Chorrepetition und so Sänger begleiten und so. Also es wurde Sommer und ich saß immer in meinem stillen Übkämmerchen und konnte irgendwie die Zeit nicht genießen und da dachte ich, das Vokale fehlt mir. Deswegen habe ich mich dann entschieden zu wechseln zum Fach Chorleitung, was auch Hauptfach Gesang hatte und da fühlte ich mich deutlich besser aufgehoben und war dann auch an der richtigen Stelle.
Und parallel zum Studium hast du ja auch weiter gesungen. Also Ludwig Böhme ist Bariton gewesen des sehr bekannten Kalmus-Ensemble mit Sitz in Leipzig. Wie kam es zu der Gründung dieses Vokalensembles?
Ja, das bildete sich so in meinen letzten Thomaner-Jahren heraus. Da waren wir also 4 Männerstimmen, die Quartett gesungen hatten. Und wenn hier mal eine Geburtstagsfeier war, sind wir aufgetreten oder haben zu irgendwelchen Empfängen in kleiner Besetzung was gesungen, hatten irgendwie so eine Liebe zu den Comedian Harmonists entwickelt. Mhm. Und das war eine Zeit, da gab es auch diesen Film noch nicht, also da war das noch nicht so bekannt geworden. Und wir haben dann dort eigentlich diese Originalarrangements versucht, vierstimmig arrangiert zu singen. Ja. Und das hat Spaß gemacht. Und dann war die Chorzeit vorbei und haben gesagt, jetzt bleiben wir doch dabei und organisieren uns mal die ersten Konzerte. Haben dann noch einen fünften dazu genommen und einen Manager und gesagt, jetzt probieren wir das einfach mal und sind so Stück für Stück reingeschlittert. Dann haben wir uns überlegt, jetzt brauchen wir auch mal einen ordentlichen Namen. Und dann entstand auch der Name Kalmus. Ja. Und so nahm das eigentlich erst Zivildienst, dann studienbegleitend so ganz langsam eine Fahrtrichtung auf, die uns dann dazu geführt hat, was machen wir jetzt, hopp oder top? Mhm. Gehen wir jetzt in Richtung Karriere, melden wir uns bei allen möglichen Wettbewerben an, lassen wir uns messen, setzen wir auch eine erste Priorität auf das Ensemble, was zum Beispiel zur Folge hat, dass ein Studienjahr im Ausland nicht möglich ist, weil sonst könnte das Ensemble ja nicht weiter proben und auftreten. Und dazu haben wir uns entschlossen. Und dann sind wir diesen Weg gegangen. Und dann stand eigentlich an erster Stelle Kalmus Ensemble, an zweiter Stelle Studium.
Wenn ich mich an das Kalmus Ensemble erinnere, zu deiner aktiven Zeit, da kam ja dann irgendwann noch eine Sopranistin dazu. Warum? War das aus repertoiretechnischen Gründen, weil ihr dann einfach mehr Literatur singen konntet?
Ja, das war tatsächlich auch schon sehr am Anfang. Oh. Also das Kalmus Gründungsjahr war 1999, aber 2001 kam Anja als Sopranistin dazu, damit wir uns mehr Repertoiremöglichkeiten eröffnen. Das war eigentlich aus einem, sag mal, aus einem musikalischen Appetit gespeist, diese Entscheidung, weil uns mit einem Countertenor als Oberstimme einfach Grenzen gesetzt waren. Und der Sebastian, unser damaliger Counter, für den war das auch immer der Traumjob, zweite Stimme zu sein. Der wollte eigentlich gar nicht glänzen als Oberstimme, sondern der wollte dem Klang dienen als zweite Stimme, die ja für die Klangbildung in einem Vokalensemble unglaublich wichtig ist. Mhm. Und da hatten wir einfach die Idee, die Anja Lipfert hieße damals noch, einzuladen für eine Probe. Haben mit ihr kurz geprobt. Das war Rheinbergers Abendlied. Mhm. Und nach drei Phrasen war völlig klar, die Stimmen passen zusammen, die wollen wir haben. Und für sie war das auch klar, das macht mir Spaß, das will ich machen. Und so war da sehr klar nach wenigen Minuten eine Entscheidung gefällt. Und das ist was dann bei späteren Besetzungswechseln, immer wenn wir Vorsingen hatten, also ob eine Stimme passt oder nicht, merkt man in wenigen Minuten. Das geht ganz schnell. Und der Rest dieses ganzen Bewerbungsprozesses dreht sich eigentlich nur darum, diesem ersten Eindruck eine fachliche Substanz zu geben und diese irgendwie tiefgründiger zu definieren und zu beweisen. Ja, und so kam Anja dazu.
Aber wie findet man denn Kandidatinnen und Kandidaten für eine frei werdende Position? Also macht ihr eine offizielle Ausschreibung oder hört ihr euch um oder hörtet ihr euch um bei Besetzungswechseln?
Naja, diese Besetzungen haben sich im Laufe der Jahre natürlich auch verändert und professionalisiert. Aber unterm Strich ist natürlich eine gute Vernetzung in der Szene das A und O. Also wenn man Stimmen kennt und denkt, das könnte passen, dann ist der Telefonhörer schnell in die Hand genommen und das ist eigentlich immer die beste Quelle gewesen. So war es am Anfang. Ja. Später kamen dann natürlich auch offizielle Ausschreibungen dazu und ein mehrstufiges Bewerbungsverfahren, wo man letztendlich die Kandidatin oder den Kandidaten dann auch intensiver kennenlernen wollte, weil die Firma ist ja auch gewachsen, es hing auch mehr dran und irgendwann war es dann auch wirklich ein Hauptberuf und nicht mehr ein Hobby. Also das hat sich schon stark gewandelt.
Man muss sich auch verstehen, ne? Also ich meine, das ist ja eine Erfolgsgeschichte. Also ich meine, ich war glaube ich zum 20. Geburtstag von Kalmus dabei und durfte mit euch feiern. Wenn man so viel auf Reisen ist gemeinsam, das muss auch menschlich passen, glaube ich.
Ja, und das ist tatsächlich auch schwer einzuschätzen nach zwei Bewerbungsrunden. Und das merkt man erst, wenn man längere Zeit miteinander arbeitet. Und nicht nur am musikalischen Arbeiten, sondern wenn man auf Konzertreisen ist, Tourneen hat. Man ist ja auch immer wieder in Grenzbereichen unterwegs. Ja? Man hat eine US-Tournee und einer wird krank und man muss irgendwie mit der Situation umgehen. Es ist Erfolgsdruck dabei, es ist eine Erwartungshaltung dabei. Und wie man da sich gibt und wie man damit klarkommt, was für eine Mentalität man da an den Tag legt, wie teamfähig man ist, wie man sich auch dann wirklich mit einbringt und Verantwortung für die auch nicht musikalischen Bereiche eines solchen Betriebs übernimmt, das zeigt sich dann erst, während man miteinander unterwegs ist.
Das finde ich wirklich enorm. Da braucht man ja dann wahrscheinlich auch so teambildende Maßnahmen, um so diesem Reisestress irgendwie oder die Sorgen und Ängste nicht an den anderen auszulassen. Habt ihr sowas gemacht, euch irgendwie auch immer mal rausgenommen und Privates besprochen?
Ja, solche teambildenden Maßnahmen oder Mediation oder auch sich einfach Zeit zu nehmen für Gespräche, die mal nicht einen dienstlichen Charakter haben, sondern die mal so einen reflektierenden Charakter haben. Das sind natürlich Tools, die man pflegen sollte, die man ab und an machen sollte, um letztendlich eine gute Gruppengesundheit zu erreichen. Unterm Strich müssen die Menschen aber trotzdem zueinander passen. Mhm. Und das habe ich in den Jahren sehr intensiv gemerkt, wenn man aneinander gewachsen ist und weiß, was man aneinander hat, dann baut sich ein Vertrauen auf, was trägt. Und das hatte ich über 20 Jahre mit Anja oder mit Sebastian einfach. Also da hat die Langstrecke einfach sehr viel Basis geschaffen.
Und gibt es aus dieser Zeit so ein Erlebnis oder ein Reiseziel, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist, weil es so besonders war?
Das kann ich nicht auf ein Ziel runterbrechen. Also was ich an den Konzertreisen immer geschätzt habe, war, dass man Menschen kennenlernt und etwas erlebt, mit Menschen in Berührung kommt, was wirklich über das touristische Kennenlernen eines Landes weit hinausgeht. Also ich habe es unglaublich genossen, durch das turbulente New York zu spazieren, dort in einen Wolkenkratzer reinzugehen, weil dort ein Konzertsaal drin ist, dort ein Konzert zu singen und dann noch auf einen Empfang zu gehen oder noch essen zu gehen und wieder in den Trubel der Stadt entlassen zu werden. Also in fremden Ländern arbeiten zu können und diesen Kontext zu haben, sich nicht nur mit der Kamera vor ein Gebäude zu stellen oder in ein Museum zu gehen, sondern da was zu erleben, das empfand ich als Horizontbereicherung. Das, was man so nicht planen konnte, was man dann mitgekriegt hat, von Veranstaltern, von Menschen, die man getroffen hat, von Ausflügen, die man auch unternommen hat, da habe ich sehr viel mitgenommen.
Das ist ja deine aktive Zeit als Sänger gewesen. Parallel hast du studiert. Ich stelle mir das vor, das muss man ja alles unter einen Hut kriegen, auch zeitlich. Dann hast du zwei Chöre in Leipzig übernommen oder die Chorleitung übernommen. Beschreib doch mal sozusagen deine ersten Schritte als Chorleiter auch.
Also das Leben war immer im Wandel. Ja, das hat sich unglaublich verändert. Aber schon als Student war ich immer ein Typ, der gerne in der Praxis stehen wollte. Ja, das war ich als Thomaner, wo ich da auch schon proben und dirigieren konnte. Und als ich dann die Möglichkeit bot, mich beim Kammerchor Josquin des Prez zu bewerben, da bin ich also mal angerufen worden, habe gesagt, hier ist ein Chor frei, wir suchen, willst dich nicht bewerben. Und da bin ich reingerutscht und habe das dann gekriegt, diese Stelle, und hatte plötzlich als Student im, weiß ich nicht, fünften Semester meinen eigenen Chor. Und ich habe sozusagen der Praxis immer etwas mehr Priorität eingeräumt als dem Studium. Habe trotzdem, also ich bin als Typ, ein gründlicher Typ, der seine Hausaufgaben macht und weiß, was von ihm auch erwartet wurde. Also ich habe das Studium auch ernst genommen. Ich habe irgendwie die Energie aufbringen können, am Wochenende mit Konzerten, ob mit Chor oder Kalmus unterwegs zu sein und trotzdem am Montagmorgen 8 Uhr beim Partiturspiel zu sitzen und mich durch Bach-Choräle in alten Schlüsseln zu spielen. Das ging eine Zeit. Ja? Diese Energie kann man dann irgendwann später nicht mehr so in dieser Konstanz aufbringen. Das Gute war, dass es sich alles entwickelt hat. Also es konnte klein beginnen. Auch der Kammerchor konnte klein beginnen, war damals noch nicht so bekannt, war eher so ein Geheimtipp in der Szene. Und mit fortschreitender Professionalisierung meiner Dirigenten- und Sängerpersönlichkeit konnte auch eine Professionalisierung der Ensembles und Chöre stattfinden. Und das war, glaube ich, ein gesundes Wachstum, weil es nie durch die Decke ging, sondern weil es stetig, aber vielleicht auch langsam wachsen konnte und dadurch aber durchaus auch ein tragfähiges Fundament entwickelt hat.
Nun reden wir hier ja auch über Stimmen. Wie bist du da auf Sängerinnensuche gegangen? Hast du da ein bestimmtes klangliches Ideal?
Für die Chöre?
Ja.
Nein, also da war man als Chor natürlich immer offen und auch in Konkurrenz zu den vielen anderen Chören der Stadt Leipzig, die ja da eine sehr große Vielfalt an Ensembles zu bieten hat. Und das hat sich dann unterwegs ergeben. Natürlich habe ich beim Kammerchor Josquin des Prez auch immer Vorsingen gemacht und mir die Stimmen angehört oder geguckt, ob sozusagen das Lerntempo, die stimmliche Ausbildung, ob das in das Ensemble passt. Aber letztendlich ist man da vom Markt abhängig und muss gucken, wer kommt. Ja, manchmal hat man auch Nachwuchssorgen und muss sich auch aktiv um Nachwuchs bemühen. Dann wird es meist schwierig, Nachwuchs zu finden. Und wenn man denkt, okay, jetzt läuft's, dann kommen von selber noch Stimmen dazu. Also das ist auch so ein Nachwuchs, so ein dynamischer Prozess, der immer schwer zu steuern war und der immer auch ein Stück weit Gottvertrauen braucht, dass die Zukunft schon gelingen wird. Und dann habe ich, und das ist auch heute noch meine Devise, immer mit den Menschen und mit den Stimmen, die im Chor gesungen haben, versucht, das Bestmögliche rauszuholen und die Stück für Stück musikalisch und auch stimmlich weiterzubringen. Und so habe ich das auch selber gehalten für mich als Sänger. Ich habe relativ schnell erkannt, dass die solistische Karriere nichts für mich ist, dass das meine Stimme gar nicht hergibt, dass meine Kompetenz eher in der Vielseitigkeit, in der Musikalität, in der stilistischen Wandelbarkeit liegt. Und das musste ich dann auch annehmen und zu sagen, ich werde nicht derjenige sein, der eine Johannespassion oder ein Weihnachtsoratorium als Bass genial gestalten wird. Aber im Ensemble habe ich schon meine Rolle und die kann ich auch ausfüllen.
Ja, zumal der Ensembleklang von Kalmus ja auch wirklich ein sehr besonderer ist. Also jetzt deine Stimme als Sänger, das kann man ja an zig Einspielungen auf dem CD-Markt auch erfahren. Und dass sich der Chor, also der Kammerchor Josquin des Prez, eine Erfolgsgeschichte ist. Ich entsinne mich tatsächlich an ein Erlebnis beim Deutschen Chorwettbewerb in Dortmund, wo ihr vor einer Jury gesungen habt und das tatsächlich als relativ kleine Gruppierung. Also ihr seid da angetreten gegen Chöre mit wesentlich mehr Sängern auf der Bühne, mit tatsächlich mehr Power und Kraft im Vortrag. Aber ihr habt nicht nur die Jury, sondern uns alle im Saal so dermaßen überzeugt, was jetzt Gesamtklang des Chores angeht. Da hast du durchaus ein sehr gutes Händchen bewiesen bei der Auswahl der Sänger tatsächlich.
Ja, und ich glaube auch, ich wollte, dass wir uns immer treu bleiben als Ensemble. Ja? Auf einem Chorwettbewerb, wo Kammerchöre zwischen 16 und 36 Sängern definiert sind und ich einen Kammerchor habe, der per se eigentlich mit 16 Leuten agiert, also immer an der Untergrenze, da kann man natürlich auch nicht alles das an Repertoire bieten, was jetzt die virtuose Kammerchorszene zu bieten hat. Aber wir waren in der Renaissance-Musik zu Hause und haben da, glaube ich, einfach durch eine Repertoireauswahl etwas getroffen, was uns entsprach. Und wie gesagt, Chormusik ist nicht nur Stimme, sondern ist auch Interpretation, stilistisches Verständnis, auch natürlich Konzeption, was wähle ich aus. Also das sind viele Parameter, die da reinspielen und das freut mich, wenn das überzeugt hat.
Josquin des Prez, das Projekt, glaube ich, war so ein Arbeitstitel in Leipzig. Beschreib doch mal, was es damit auf sich hatte.
Ja, das ist ein Kind meines Ehrgeizes. Als ich diesen Kammerchor als Student übernahm, wollte ich natürlich, dass der Chor bekannter wird. Und dann saßen wir mit dem Chorvorstand zusammen und haben überlegt, was können wir denn machen? Und dann kam so abends in einer bierseligen Laune die Idee, ach, dann machen wir doch alles. Gesamtaufführung. Und ich habe mich mit diesem Gedanken sehr schnell anfreunden können, weil es hat was Zyklisches. Wir haben dann uns auch gleich die Möglichkeit geschaffen zu sagen, wir machen das nicht pur, sondern wir kombinieren das immer mit Musik anderer Epochen in einem guten konzeptionell thematischen Zusammenhang. Und so entstand die Idee einer Konzertreihe. Und das ist eine Konzertreihe, bringt Konstanz in den Konzertkalender, bringt Aufmerksamkeit. Und die haben wir dann tatsächlich von 2004 bis 2017 durchgezogen.
Lass mich nochmal konkreter nachfragen. Josquin des Prez, Komponist der Renaissance. Von wie vielen Werken reden wir da?
Ich könnte jetzt einfach sagen, 18 Messen, 60 Motetten und ungefähr so viele weltliche Chansons. Jetzt kann man sich aber nicht vorstellen, wie viel das an Musik ist. Also eine Messe hat eine Durchschnittsdauer von 25, 30 Minuten. Die Motetten schwanken zwischen 3 Minuten und 20 Minuten. Also es war eine gute Stange Repertoire. Und natürlich eine Musik, die lange her ist und die sehr eine Nischenmusik ist, die zwar einen wirklich großen Fankreis auch hat und immer mehr Bedeutung gewinnt, aber es war auch sehr viel Erklärarbeit nötig, den Leipzigerinnen und Leipzigern auch klarzumachen, Josquin kennt ihr vielleicht noch nicht, aber ohne einen Komponisten wie Josquin wäre die Musikgeschichte anders verlaufen. Also der Josquin war der Bach seiner Zeit, was den Genialitätswert des Komponisten ausmacht. Und da haben wir steter Tropfen höhlt den Stein, Stück für Stück da einfach uns einen Platz im Leipziger Konzertleben geschaffen. Und das war eine tolle Zeit.
Ihr habt in 14 Jahren dieses ganze, wirklich jede Komposition aufgeführt?
Jede authentisch nachweisbare Komposition. Dort gibt es durchaus auch eine Grauzone, weil nicht immer klar nachweisbar ist und es viele zweifelhafte Werke gibt. Das liegt daran, dass der Josquin eigentlich auch der erste Superstar seiner Zeit war. Und wenn da jetzt, ja, 1502 wurde der Notendruck erfunden durch Petrucci und plötzlich konnten Noten gedruckt in ganz Europa verbreitet werden und diese Notensammlungen, die sollten sich natürlich auch gut verkaufen. Und wenn da jetzt jemand wie Josquin drin stand, dann war das sozusagen ein verkaufsförderndes Argument und deswegen wurden da auch manchmal solche Namen hingeschrieben, wo gar kein Werk von Josquin drin war. Das macht es so schwer nachzuweisen, was ist eigentlich authentisch und was nicht, aber soweit authentisch nachweisbar haben wir das vollständig gemacht. Ja.
Das heißt, ihr musstet erstmal Manuskripte prüfen, ob das wirklich der Klangwelt dieses Komponisten entspricht?
Ja, Josquin ist eine so große Komponistenkapazität, dass sie musikwissenschaftlich heutzutage auch gut untermauert ist und das mussten wir nicht selber machen. Da gibt es auch eine sehr gut recherchierte neue Gesamtausgabe der Werke und wir waren auch mit den Musikwissenschaftlern dort im Kontakt und Austausch und haben das quasi auch begleiten lassen.
Nun hast du dir allein durch diese Programmgestaltung und durch dieses Konzept ja außerhalb Leipzigs auch einen Namen gemacht, nicht nur als Sänger des Kalmus-Ensembles, sondern eben auch als Chorleiter. Und irgendwann, ich vermute, war das dann auch in dir so das Gefühl, ich kann mich jetzt mal verändern und will nochmal was Neues machen. Und bis dann Chorleiter des Winsbacher Knabenchores geworden. Winsbach, eine Stadt in Franken. Nicht jeder kennt Winsbach vermutlich.
Vorausgegangen war irgendwie die Entscheidung für mich, dass dieses Leben mit dem Kalmus-Ensemble irgendwann auch nochmal ein Ende haben wird und ich gerne eine neue Herausforderung im Leben antreten möchte. Also, dass ich mich insgesamt beruflich nochmal verändern möchte. So einen Wunsch hegt man über mehrere Jahre ganz zart. Und irgendwann kam der Punkt, als Anja, die langjährige Sopranistin, gesagt hat, ich möchte mal den Weg in mein Second Life starten, dass ich dann sagte, okay, dann ist für mich jetzt der Zeitpunkt gekommen. Mhm. War eine so prägende Zeit mit ihr zusammen. Und das Ensemble hatte sich über die Zeit ja auch personell immer wieder verändert. Und ich war dann irgendwann das letzte Gründungsmitglied. Und da war es die richtige Zeit, in Frieden und wirklich Freude auch Abschied zu nehmen und zu sagen, jetzt ist der Punkt auch für mich gekommen. Ich nehme das zum Anlass, auch mit auszusteigen.
Und wie lange, lass mich da nochmal ganz kurz reingehen, wie lange im Voraus kommuniziert man in so einem Ensemble, dass man aufhören möchte? Wie viel Zeit habt ihr der Gruppe gegeben?
Ein Jahr. Mhm. Ein Jahr. Also die Entscheidung wurde im Sommer 21 bekannt gegeben und das war tatsächlich auch eine dramatische Entscheidung, weil die Anja sagte, sie möchte aufhören. Kurze Zeit später sagte unser damaliger Bass Manuel Helmicke, dass er eigentlich auch gerne den Schritt in den MDR-Rundfunkchor gehen möchte, in die Festanstellung und weg von der freiberuflichen Tätigkeit. Und dann war es für mich klar, okay, also das muss auch für mich jetzt den Schlusspunkt bedeuten. Und das war natürlich eine existenzielle Krise für Kalmus.
Wenn da drei von fünf?
Ja. Wow. Und das war eine unglaublich schwierige Zeit. In der Pandemie, wo die zwei Verbliebenen, also Maria und Friedrich, die ja auch noch nicht lange dabei waren, dann natürlich auch sehr intensiv überlegt hatten, was machen wir jetzt? Und die haben dann aber klar gesagt, wir wollen das weiterführen. Und dann haben wir nach vielen Gesprächen und einem langen, intensiven Prozess aber tatsächlich gemeinsam den Weg beschritten zu sagen, okay, Kalmus geht weiter, die drei Stellen sollen neu besetzt werden, wir unterstützen, wo wir das können. Wir haben auch ein Übergangsprojekt gefunden, wo sozusagen neue Kalmus-Sänger und alte Kalmus-Sänger miteinander Musik machen und sich Erfahrung auch weitergeben und sich warm die Hand schütteln und auch ein bisschen musikalische gemeinsame Zeit miteinander verbringen. Und das ist unglaublich gut geglückt, dieses Projekt. Und da bin ich auch sehr dankbar, dass es dem jetzigen Kalmus-Ensemble die Möglichkeit gegeben hat, wirklich gut in die Zukunft zu starten und dass es Kalmus jetzt immer noch gibt und die ihren Weg gehen, der sicherlich ein Stück weit anders ist als der Kalmus-Weg zu meiner Zeit. Und das ist auch absolut gut so. Für mich ist das ein großes Glück, das zu sehen, dass ich heute Kalmus-Konzerte besuchen kann, dass das 25-jährige Ensemble-Jubiläum in diesem Jahr ansteht und ich da auch natürlich dabei sein werde. Da bin ich sehr dankbar drüber. Aber zurück zur Frage. Im Sommer 21 war die Entscheidung getroffen und für mich stand dann erstmal alles offen. Ich hatte meine zwei Chöre, den Synagogalchor und den Kammerchor. Das war sozusagen eine halbe Stelle oder ich sag mal so, ich konnte damit existenzsichernd erstmal leben und hatte mir vorgenommen, jetzt erstmal in mich reinzuhören, wo will ich eigentlich hin, was möchte ich machen, mich auf dem Stellenmarkt mal ein bisschen umgeschaut, der Wille auch mal wegzugehen aus Leipzig war durchaus auch da und in diese Suche ploppte die Ausschreibung aus Winsbach und da dachte ich, okay, das passt jetzt, das mache ich, da werfe ich meinen Namen mal in den Ring, das ist ja jetzt keine Kleinigkeit, sich bei so einem Knabenchor zu bewerben und dann hat das Schicksal seinen Lauf genommen.
Ja, der Winsbacher Knabenchor, das sei hier gesagt, es zählt zu den bekanntesten Knabenchören und zu den besten Knabenchören weltweit. Das kann man sagen. Also du bist mit deiner Bewerbung, hast du signalisiert, dass du in große Fußstapfen tatsächlich auch treten möchtest. Hat dir da deine eigene Erfahrung als Knabenchorist, also hat die dich bestärkt? Also wusstest du, dass du auch aus pädagogischer Hinsicht das Zeug dazu hast, so einen Knabenchor zu leiten?
Also meine eigene Erfahrung hat mir natürlich den Background dafür gegeben, wie es sich anfühlt, im Knabenchor groß zu werden, hat mir den Background dafür gegeben, was Knabenchor letztendlich ausmacht oder warum, es wird ja heute immer wieder die Frage gestellt, haben Knabenchöre eigentlich noch eine Relevanz? Brauchen wir Knabenchöre noch? Die Antwort ist eindeutig ja. Und die kann man so klar treffen, wenn man mit dem authentischen Repertoire von Knabenchören groß geworden ist und gemerkt hat, was das für zeitlose immaterielle Kulturgüter sind, die Werke von Schütz, von Schein, von Bach. Und das hat mir diesen Hintergrund gegeben. Den pädagogischen Hintergrund und die Erfahrung, eine solche große Institution zu leiten, den habe ich nicht aus meiner Knabenchorzeit bekommen, sondern den muss man sich erarbeiten. Und den habe ich wenn dann eher durch meine Erfahrung als Musiker gewonnen. Mhm. Aber ich fühlte mich auf jeden Fall gut gewappnet, diese Stelle auch antreten zu können.
Und du bist ja auch, hast das Bewerbungsverfahren erfolgreich abgeschlossen und bist jetzt seit 2022 Leiter des Winsbacher Knabenchors. Aber nochmal die Frage vorangestellt, was ist denn das Besondere an Knabenchören, wenn du vom immateriellen Kulturgut sprichst?
Also das System Knabenchor ist eines, was über Jahrhunderte funktioniert hat, weil die singenden Kinder wachsen stimmlich, werden durch dieses tägliche Training wirklich zu tollen Sängerpersönlichkeiten ausgebildet. Die intensive Gemeinschaft bei Internatschören trägt da natürlich auch nochmal was mit dazu bei. Dann kommen sie in Stimmbruch und können nach dem Stimmbruch als Männerstimmen weitersingen. Also das heißt, ein Knabenchor, der mit Jungs von 10 bis 18 Jahren funktioniert, der funktioniert. Da hat man Sopran, Alt, Tenor, Bass, also als System funktioniert das. Würde mit gemischten Chören viel, viel schwieriger sein. Das ist aber ein praktisches Argument. Das sachliche Argument ist natürlich, dass wir heute alle darauf aus sind, ich sag mal, Gebäude wieder so zu rekonstruieren, wie sie ursprünglich gedacht waren. Ja, Stichwort Notre Dame Wiederaufbau. Ja, oder man würde jetzt in einem Kölner Dom auch keinen Teppichfußboden reinsetzen, bloß weil der Pflege leichter ist. Oder ja, auch Gemälde restauriert man sie und bringt sie in den Originalzustand. Ja, was machen wir mit der Musik von Johann Sebastian Bach? Was machen wir mit den Kantaten, mit den Motetten, die für den Knabenchorklang komponiert wurden. Wir haben die Möglichkeit, authentische Klangbilder heute noch zu haben und diese aufzugeben, wäre also ein großer Sündenfall. Und deswegen ist das eigentlich eine Selbstverständlichkeit, Knabenchöre heute zu pflegen. Und mal davon abgesehen ist natürlich auch der gesellschaftliche Wert eines solchen Knabenchores, dass Jungs miteinander im Team wachsen, ja, dass sie merken, also Chorsingen bedeutet ja, aufeinander zu hören, zu gucken, bin ich zu laut oder bin ich zu leise, ja, das können wir auf unsere Rolle in der Gesellschaft adaptieren, bin ich in der Gesellschaft zu laut, bin ich zu leise, bin ich ein Schreihals, der Parolen rausbrüllt und das Land in eine tiefe politische Krise stürzen kann, oder kann ich anderen Menschen zuhören und auch Kompromisse finden? All das hat natürlich einen großen Wert, der meiner Meinung nach gesellschaftlich viel zu wenig Gewicht bekommt.
Es ist ja auch so, dass die ja nicht einem Drill unterliegen, sondern ja trotzdem in ihrer Freizeit noch Tischtennis, Fußball spielen und sowas. Ich wurde eingeladen vom Winsbacher Knabenchor zu deren Geburtstag vor einigen Jahren, wo 6 Knabenchöre zu Gast waren. Und das war natürlich spannend zu sehen. Da fahren die Reisebusse vor. Das hat alles irgendwie System und Ordnung, wie die da so ihre Koffer raustragen. Und man sieht irgendwie, der eine ist für den anderen verantwortlich. Und das scheint so eine gewisse Logik zu haben. Und dann aber gefühlt 30 Minuten später sind da lauter farbige Fußballtrikots unterwegs. Und da wird also gekickt und gelacht und einfach auch der Freizeitwert gelebt, um dann eben am Tag drauf alle wieder in der Konzertkirche und Konzertluft zu sehen. Also es ist ja beides, ne? Also Freizeit gemeinsam erleben und musikalische Erlebnisse.
Ja, wir haben eigentlich 3 große Prioritäten in Winsbach. Das eine ist natürlich der Chor, die chorische Brillanz, die stimmliche Ausbildung der Jungs, unsere Konzertreisen, unsere Auftritte. Das ist zum Zweiten aber natürlich auch, dass wir mitverantwortlich dafür sind, dass unsere Jungs auch einen ordentlichen Schulabschluss haben, dass sie ins Leben entlassen werden können und alle Werkzeuge mit an der Hand haben, einen guten Lebensweg zu gehen. Und das ist zum Dritten natürlich auch, dass wir eine Verantwortung dafür haben, dass sich die Jungs bei uns wohlfühlen und dass sie gern da sind, dass sie aufblühen können, dass sie sich in ihrer Persönlichkeit entwickeln können, dass sie ihren Hobbys nachgehen können. Und dafür tragen wir Verantwortung. Und natürlich hat sich die Pädagogik in den letzten Jahrzehnten gewandelt. Und diesen Wandel gehen wir natürlich mit und sind sehr bestrebt, eine moderne Pädagogik zu leben, die immer wieder auch die Balance finden muss. Und dieser Balance sind wir aber alle in unserem Leben auch ausgesetzt, zum einen Freude an Leistung zu haben, also Leistung auch bringen zu wollen und zu wissen, ich muss auch aktiv was dafür tun. Und ich bin mit dafür verantwortlich, mich weiterzuentwickeln. Und es ist nicht die alleinige Verantwortung des Lehrers. Und wenn ich nicht klug bin, dann ist der Lehrer schuld. Zum anderen aber auch positiv zu motivieren, zu fördern und letztendlich dafür Verantwortung zu tragen, dass der Raum zur Entfaltung auch geboten wird.
Das heißt, die gehen alle in eine Klasse und proben dann nachmittags, also haben dann Chorproben oder wie ist das in Winsbach aufgebaut?
Ja, wir haben da durch unseren ländlichen Standort manche Nachteile, weil wir nicht eine große Stadt im Hintergrund haben, die vieles mit auffangen kann. Also wir bieten tatsächlich auch alle Schultypen für unsere Winsbacher an. Also wir sagen, wer gut singen kann, soll den für sich richtigen Schultyp finden. Ja, ob das jetzt in Bayern die Mittelschule, die Realschule oder das Gymnasium ist. Aber die Zusammenarbeit mit unserem Gymnasium in Winsbach ist wunderbar. Dort haben unsere Jungs eigene Chorklassen, also wo sie in kleinen Gruppen lernen und wo Schulausfall aufgrund von Chorreisen auch wirklich gut aufgefangen werden kann. Also das ist ein System, was sich über Jahrzehnte wirklich optimieren konnte.
Und ist denn das Ländliche wirklich ein Standortnachteil? Ich hätte jetzt so, also wirklich wahrscheinlich naiv gedacht, naja, was machst du so als Heranwachsender auf dem Land? Entweder gehst du vor Freiwilligen Feuerwehr oder zum Knabenchor. Also habt ihr Nachwuchssorgen? Wie findet ihr neue Sänger für den Chor?
Also das Ländliche hat Vor- und Nachteile. Also wenn ich mir anhöre, wie unsere Gesellschaft über Mietpreise und Platz, Wohnraum in Großstädten diskutiert, ja, und in welch winzigen Zimmern oder Wohnungen Familien leben müssen. Also da kann ich sagen, in Winsbach, unsere Jungs haben da in Zweiern oder Einzelzimmern riesig viel Platz. Die haben Gemeinschaftsräume, die haben Studiersäle, die haben mehrere Sportplätze, die haben also Platz, Natur und das Grüne, das ist bei uns wirklich wunderschön und bietet die Möglichkeit, dort auch in einem schönen Umkreis sich auf sich zu konzentrieren, ja, auf Chor, Schule und Gemeinschaft. Also die Arbeitsbedingungen sind fantastisch und absolute Vorteile. Der Nachteil ist natürlich, wenn man jetzt eine kleine Stadt nur im Hintergrund hat, ja. Eine kleine Stadt hat kleine finanzielle Unterstützungsmittel, ja. Die hat nicht eine Stadt Leipzig, hat andere finanzielle Potenz als eine Stadt Winsbach. Und natürlich ist auch die Schwelle, ein Kind ins Internat zu geben, für viele Eltern eine sehr hohe. Und wenn man in der gleichen Stadt wohnt, geht das vielleicht leichter, als wenn man auf dem Land wohnt. Also das heißt, wir müssen unsere ganze Nachwuchsarbeit auch sehr in die Fläche ausrichten. Und das macht es nicht immer einfach. Aber wir sind gut vernetzt. Nachwuchsarbeit ist immer eine Herausforderung, aber wir sind auf einem ganz guten Weg.
Wie groß ist denn euer Einzugsgebiet?
Also natürlich liegt der Schwerpunkt auf der Region Franken, Mittelfranken, also Raum Nürnberg, Ansbach, diese ganze Gegend. Aber wir haben auch einen Berliner, wir haben einen Hamburger, Niedersachsen. Also das gibt auch da durchaus eine deutschlandweite Komponente, aber je weiter weg, je seltener kommt es natürlich vor.
Der Chor ist international sehr gefragt. Ihr seid über Jahre ausgebucht, beziehungsweise der Konzertkalender ist sehr, sehr voll. Wie machst du das bei der inhaltlichen Planung? Du hast ja Ideen, was du in den nächsten Jahren musikalisch machen willst, weißt ja aber heute gar nicht, wie der Chor in 2 Jahren klingt, weil du gar nicht mehr weißt, welche Sänger stehen da eigentlich auf der Bühne, eben wegen des Stimmbruchs. Ist das ein Dilemma für dich?
Ja, auf jeden Fall. Also da sprichst du auch eine der größten Sorgen eines jeden Knabenchorleiters an. Ich bin jetzt knapp 2 Jahre in Winsbach. Ja, und in welch großem Umfang sich allein in diesen knapp 2 Jahren der Chor schon verändert hat. Ja, also man kommt nach den Sommerferien, freut sich auf die erste Chorprobe und ist völlig überrascht, welche Jungs wie schnell mutiert sind über den Sommer. Und sieht sich einem völlig neuen Chor gegenüber. Also ich übertreibe ein wenig, aber dieser stetige Wandel, der ist so schnell, also dass man da ein bisschen in die Zukunft schauen kann, indem man natürlich auch so die zahlenmäßigen Stärken der Jahrgänge und so ein wenig beurteilen kann und deswegen ein bisschen hochrechnen muss, wie könnten sich die Jungs entwickeln, wann kommen welche Jungs in Männerchor, ist das eine Zeit, wo man eher viel mit geteilten Knabenstimmen macht oder wo man die Knabenstimmen eher mit kleiner besetzten Werken beschäftigt und so weiter. Das spielt eine Rolle, aber natürlich gibt es auch sehr langfristige oratorische Standardüberlegungen, mit welchen Orchestern kooperieren wir, welche Projekte stehen an, welche Kantaten führen wir auf, welche Oratorien sind im Programm, welche Komponistenjubiläen gilt es zu bespielen. Da wechselt sich die langfristige Planung mit einer sehr kurzfristigen ab. Also tatsächlich möchte ich auch gerne die genauen A Cappella-Konzertprogramme sehr kurz vorher machen, weil Knabenchor so viel Unwägbarkeit mit sich bringt, dass man gut beraten ist, da ein bisschen spontan auch Planungen noch ändern zu können.
Das ist ja das, was Veranstalter lieben, wenn dann der Chorleiter oder der Chorleitende, der die Chorleitenden nochmal eben das Programm auf den letzten Metern ändert und eigentlich schon alles abgedruckt ist.
Ja, das ist natürlich auch eine Frage von Veranstaltern und Festivals, zu welchen Themen wir eingeladen werden. Natürlich, wenn wir ein Weihnachtsoratorium aufführen, dann führen wir das Weihnachtsoratorium auf. Oder wenn wir ein größeres Konzertprojekt zum Thema Paul Gerhardt machen, dann ist das auch ein Programm, was feststeht und funktionieren muss. Wenn man aber den Winsbacher Knabenchor zu einem A Cappella-Konzert einlädt, dann kann man ja schreiben Werke von Schütz, Mendelssohn, Bach, Arvo Pärt oder was auch immer. Und dann kann man ja kurzfristig trotzdem in der Stückauswahl, da ändert sich ja sozusagen das Konzerterlebnis nur marginal, wenn man in der Thematik beheimatet bleibt.
Wenn ihr diese großen Projekte mit Orchestern habt, ist das so, dass die Orchester euch speziell anfragen? Oder sagst du, ich möchte folgende Werke in den nächsten 3 Jahren aufführen? Mit welchem Orchester lässt sich das am besten umsetzen?
Sowohl als auch. Also das besprechen wir mit den Orchestern, das besprechen wir auch mit Festivalveranstaltern, die uns einladen und wo man dann einfach gemeinsam überlegt. Also ich sag mal, es gibt schon eine wohlwollende, langfristige Kooperation mit dem Freiburger Barockorchester, die sehr gern mit uns Winsbachern zusammen musizieren und wo es immer wieder Projekte gibt in den nächsten Jahren. Zum anderen habe ich jetzt in dieser kurzen Zeit schon so viele Orchester kennengelernt. Ist auch toll.
Und gibt es ein musikalisches Werk, was du mit dem Winsbacher Knabenchor unbedingt mal aufführen möchtest?
Da schließt sich ein bisschen der Kreis zur Kindheit, was wir ganz am Anfang besprochen hatten. Ich war schon als Kind begeistert von klassischer Musik und habe schon als Kind das Verdi-Requiem geliebt. Und das wäre so ein Werk, was auf meiner To-Do-Liste auf jeden Fall noch steht. Das ist was, was man nicht nur mit den Winsbachern machen kann. Das könnte man zum Beispiel mit einem anderen Knabenchor zusammen machen, um dort mal eine nicht italienische Interpretation, aber eine, die diese musikalische Genialität und Schönheit dieses Werkes vielleicht auf ganz andere Weise herausstellt, mal machen. Also das wäre so ein Wunschwerk.
Dann hoffe ich sehr, dass ich das im Publikum sitzend erleben kann, egal mit welchem Knabenchor du es zusammen machen möchtest. Ich wünsche dir auf deinem weiteren beruflichen und natürlich privaten Weg alles Gute, Ludwig. Ich bin sehr dankbar, dass du heute mein Gast bist und hoffe auf viele gemeinsame Erlebnisse in der Zukunft. Habe Dank.
Danke auch.
Das war Fette Stimmen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst gerne eine freundliche Bewertung da und gebt dem Podcast eure Stimme, indem ihr ihn weiterempfehlt. Fette Stimmen gibt's übrigens auch bei Instagram und Facebook. Alles verlinkt in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal bei Fette Stimmen.